Hallo, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Daniel Rossmann und ich bin der Geschäftsführer der Podcast-Werkstatt. Während der Christoph Strasser ziemlich sicher gerade am Vorradl sitzt, übernehme ich kurz das Mikrofon für einen kurzen Hinweis. Am 25. Mai findet ein Multimedia-Vortrag von Christoph Strasser statt. Und zwar im schönen Lavandal in der Artbox in Franschach St. Gertrud. 25.05.1930 in Franschach St. Gertrud. Tickets gibt's beim Gemeindeamt in St. Gertrud unter www.christophstrasser.at oder beim Das Rad Oberländer in Wolfsberg an der Südtangente.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit Rasiger Christoph Strasser
und Race Around Austria Teamchef Florian Kraschitzer.
Gut, also wir sitzen wieder, wir stehen im Studio und heute kommt das versprochene RA-Fazit und die heiß erwartete Folge mit den Publikumsfragen.
Ich glaube, wir sollten mit dem Fazit starten und uns die Fragen für später aufhalten.
Du hast eine Liste mit für uns heute und hast wieder ein paar Daten, Zahlen, Fakten rausgeholt, die du uns gerne vortragen würdest.
Mir taugen Zahlen sehr, so ist es ja, und wir haben ja letztens gesagt, als Abschluss auch, dass der Ralf die Seviskur oder Dizzy, wie er sich selbst kurz nennt, so eine super Zeit gefahren ist, die vielleicht ein bisschen untergegangen ist, weil einfach die Zeiten generell sehr schnell waren. Mit 3 Tagen und 21 Stunden hat heuer der Drittplatzierte so eine Leistung gebracht, wo er in den Jahren 2010 bis 2013 und 2019 sogar Erster geworden wäre. Und das war jetzt 2020 heuer das erstmalig ist das passiert, dass die schnellsten 3 alle unter 4 Tagen waren. Das ist wirklich eine unglaublich sensationelle Leistung.
Spricht einerseits dafür, wie sehr sich der Sport professionalisiert hat und dass es inzwischen einfach viel mehr konkurrenzfähige Athleten gibt, auch außerhalb des REMs. Spricht aber auch dafür, dass, obwohl wir viel gejammert haben, aber das Wetter 2020 einfach, vor allem in der ersten Hälfte, sehr gut passt hat und das für alle zu einer schnellen Zeit geführt hat.
Richtig, es war das Wetter, ein perfektes Wetter über 3-4 Tage gibt es nicht. Das ist einfach nicht realistisch, aber es war heuer die erste Hälfte vom Rennen sehr warm und wirklich heiß, aber es war jetzt nicht so schlimm, dass ich sage, das macht körperlich die Leistung wirklich um einiges schlechter, sondern es war gerade noch gut zu managen. Und in der zweiten Hälfte hat es halt wirklich durchgeregnet und teilweise geschüttet, aber unterm Strich hat es eigentlich viele Jahre gegeben, wo es wesentlich schlechter war, wo Schnee dabei war oder wo es noch kälter war oder wo es eben noch heißer war. Ich muss auch sagen, das Wetter heuer hat gut passt. Man kann sich nicht erwarten, dass es 4 Tage durchgehend windstill, mild und trocken ist. Das ist einfach nicht möglich.
Vielleicht haben ja einfach alle unseren Podcast gehört und wissen jetzt einfach, wie man so ein Radrennen schnell fährt.
Das wird es wahrscheinlich sein. Ich glaube, was auch generell dazu beitragen hat, zumindest bei mir ist es so, wenn ich jetzt rückblickend sage, wie das ganze Jahr gelaufen ist, sehr oft bin ich beim Race Around Austria, wenn ich solo gestartet bin, davor schon ein anderes Rennen gefahren. Also 2-mal zum Beispiel habe ich das Ram in den Beinen gehabt und 2016 war ich zwar ohne Ram am Start, aber da habe ich im Frühling eine gröbere Verletzung gehabt. Und heuer war ich einfach wirklich durch die ganzen Absagen Corona-bedingt so gut in Form und auch frisch und erholt, dass ich sicher körperlich für Race Around Austria-Verhältnisse absolut in der besten Form war, die ich jemals am Start gehabt habe. Und habe sicher deswegen das Rennen einfach gut überstanden, auch in den kritischen, in den harten Phasen, dass ich da eigentlich ohne groben Einbruch durchfahre.
Und wir haben schon angesprochen, es war trotz der Corona-Absagen ja eigentlich nur 2-3 Wochen vor deinem eigentlich geplanten Höhepunkt. Also es war wirklich die Vorbereitung über das ganze Jahr fast auf den Punkt hin und da hat man nur ganz wenig adaptieren müssen.
Genau, und das eigentlich geplante, nämlich 24-Stunden-Weltrekordversuch, ist jetzt da zwar um ein Vielfaches kürzer, als wenn man 3,5 Tage unterwegs ist, aber das Training war eben ziemlich ähnlich, oder das hat sich nicht wirklich viel geändert. Und ich glaube, wenn du darauf trainierst, dass du einen Tag schnell fahren kannst, kannst du auch 3,5 Tage sehr schnell fahren, wie man gesehen hat.
Beziehungsweise allgemein, wenn du schnell Radl fahren kannst, dann kannst du das auch vier Tage lang.
Ein bisschen was gehört noch mehr dazu, aber ich glaube, man kann es ganz einfach gesagt so runterbrechen, ja.
Du hast noch, ganz interessant, das habe ich so noch nie gesehen, aber du hast das mir gerade vorher unter die Nasen gehalten, du hast da die DNF-Statistiken aus den anderen Bewerben und auch von der Langdistanz selber. Vielleicht gehen wir da kurz drauf ein.
Ja, zur DNF-Statistik habe ich mir eben ausgesucht, dass auf der langen Strecke, auf der Extremdistanz, sind 15 Solostarter insgesamt ins Rennen gegangen, 14 Männer und eine Frau, die Nicole Reist. Und davon haben 4 es nicht ins Ziel geschafft. Und diese 4 Teilnehmer waren Männer. Und ich bin ja schon oft gefragt worden und habe mir das wirklich auch selber schon angeschaut, weil ich es faszinierend finde oder interessant, warum auch beim Race Across America generell bei den Teilnehmern, die es nicht schaffen, die ausscheiden oder zu langsam sind, mehr Männer als Frauen betroffen sind. Das heißt, Frauen haben eine höhere Finisher-Quote. Wie kann das sein? Was glaubst du?
Ja, ich denke, das hat ganz klar mit dem Männer-Ego zu tun, ohne jetzt irgendjemanden, es hat vielschichtige Gründe, warum es ein DNF gibt. Aber wenn man jetzt ganz blöd in plumpen Klischees denkt, dann kann man einfach davon ausgehen, die Männer haben ein größeres Ego und ich nehme mich da selber nicht aus. Ein Mann stellt sich hin und sagt, da fahre ich fertig, da setze ich mich aufs Radl und fahre mal 2000 Kilometer.
Was soll schon passieren? Ich bin eh so super.
Was kann sein, ja. Und ich denke, dass bei Damen im Allgemeinen da die Hemmschwelle einfach viel größer ist und da viel mehr Vorbereitung da reinfließt, dann, um sowas wirklich in Angriff zu nehmen.
Ich habe auch schon Theorien gehört von Wissenschaftlern, dass Frauen dadurch sie eben Kinder kriegen und Kinder austragen und dann auch die Geburt, ich sage jetzt, überstehen müssen von den Schmerzen her, dass da teilweise die Schmerzhemmschwelle etwas höher ist. Das heißt, dass Frauen auch wirklich mehr aushalten, wenn es richtig wehtut und Männer dann eher als Prinzessin ein bisschen früher vielleicht zum Jammern anfangen.
Jeder, der schon mal einen richtigen Männerschnupfen gehabt hat, wird da stark widersprechen, weil das kann man so nicht stehen lassen. Wir sind genauso hart im Nehmen, würde ich fast sagen.
Und ja, es gibt natürlich von der Genetik her und vom Muskelaufbau, von den Hormonen, gibt es einfach Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Das heißt, der Muskelanteil im Körper von einem Mann wird normalerweise höher sein als in dem Körper von einer Frau. Das heißt, wenn beide komplett austrainiert sind, gibt es einfach einen gewissen Leistungsunterschied. Das braucht man jetzt nicht wegzudiskutieren. Aber deswegen haben wir zum Beispiel Frauen 13 Tage Karenzzeit beim Race Across America und Männer 12. Aber eben die Zähigkeit, die Entschlossenheit, die mentale Einstellung, das nicht überheblich sein, wie es Männer manchmal sind, sie wirklich bis ins Detail vorbereiten, die psychische Eigenschaft würde ich sicher definitiv Frauen eher zuschreiben.
Ist zumindest ein Erklärungsansatz. Wir werden da noch weiter in die Tiefe gehen. Wir werden es weiter verfolgen, wie sich die DNF-Quote entwickelt. Vielleicht kommen jetzt junge Frauen nach mit mega Selbstbewusstsein, die dann genauso DNFen müssen wie Männer.
Oder Flo, du startest einmal, dann ist die Frage, wie sich das auswirkt. Oder ob es sich hoffentlich nicht auswirkt auf die DNFs.
Ja, hoffentlich nicht. Bis jetzt habe ich noch jedes Rennen gefinisht zumindest.
Weil wir gerade von den Namen reden, ist ganz interessant, bei der Race Around Austria Challenge, das ist die kurze Strecke rund um Oberösterreich, die ca. 550 Kilometer lang ist, hat es 11 Starterinnen gegeben und davon sind 9 durchgekommen, das heißt 2 sind ausgeschieden. Und bei den Herren hat es 35 Starter gegeben und 8 sind ausgeschieden. Und die Siegerzeiten, das sind auch sehr interessant, die Anna Kofler hat gewonnen in 19 Stunden und 36 Minuten. Und bei den Herren hat der Felix Hermanutz, der King of the Lake, letztes Jahr gewonnen hat in 16 Stunden und 18 Minuten gewonnen. Und da darf ich jetzt kurz anmerken, dass ich 2018 knapp unter 16 Stunden war und dass ich eigentlich mir nicht sicher war, ob mein Streckenrekord halten wird. Aber der Felix hat als Spezialist für sehr kurze und sehr schnelle Zeitfahren da um ein paar Minuten das nicht erreicht.
2018, die Challenge, das war das Rennen, wo man gegen Ende hin so emotional waren im Pesca, dass dann das Roadbook aus dem Fenster geflogen ist in allen Einzelteilen. Aber ganz interessant, es hat ja da bei der Challenge auch, und der Nussi hat es kurz erklärt, warum es nur auf der Challenge gibt, da Unsupported-Wertung geben. Und es ist immer ganz witzig zu vergleichen, die Zeiten der Supported- und Unsupported-Fahrerinnen. Und bei den Damen war es dann so, dass die Siegerin der Unsupported-Wertung, die Andrea Rösch, gesamt, wenn es eine gesamte Wertung über beide Kategorien gegeben hätte, Zweite geworden wäre. Also wirklich sehr schnell und nur knappe 30 Minuten langsamer als die Anna Kofler.
Und bei den Herren in der Unsupported-Wertung waren 30 Starter und 7 haben es nicht geschafft. Und da sieht man auch wieder schön, dass bei den Damen sind alle 4 ins Ziel gekommen, bei den Männern sind von 37 30 ins Ziel gekommen. Was natürlich eine super Quote ist, aber gerade vielleicht wieder das ein bisschen widerspiegelt, was wir vorher besprochen haben. Und da hat der Sebastian Michetschläger gewonnen, der auch Teil des Viererteams war beim Race Across America 2019, wo sie die Viererwertung empfunden haben.
Und auch mit einer wahnsinnig schnellen Zeit, also mit der wäre ich schon sehr zufrieden, unter 18 Stunden würde ich auch nehmen in einem Supported-Rennen über die Distanz.
Ja, und in der Supported-Kategorie jetzt eben noch eins geben, nämlich das Race und Austritt 1500. Das ist sozusagen wie das Große, nur dass man vom Großglockner dann direkt ins Ziel fährt, am kürzeren Weg, hat eben 1500 Kilometer. Und da sind von 13 Startern nur 7 ins Ziel gekommen. Und der Sieger war jemand, der das lange Race und Austritt schon dreimal gewonnen hat, nämlich 2011, 2010, 11 und 12, der Edi Fuchs.
Der hat für die 1500 Kilometer, 2 Tage und 16 Stunden benötigt. Und ganz kurz nochmal einen Bogen zurück zu den Siegerzeiten, zu den vergangenen. Da bietet sich der Edi ganz gut an, weil der hat in seinen Siegen war er der Erste, der unter 100 Stunden und der Erste, der unter 4 Tage geblieben ist. Und seit seinem Sieg 2011 Und seit seinem Sieg 2012, wo er das erste Mal unter 4 Tagen geblieben ist, sind seither alle Sieger unter 4 Tagen geblieben. Also man merkt einfach, dass das Rennen immer schneller geworden ist.
Und jetzt nochmal zurück zur Siegerzeit, die bei uns heuer durchgestanden ist, nämlich knapp unter 3,5 Tagen. Ich muss echt sagen, das war für mich so fast unglaublich, eigentlich so das Maximale, was irgendwie nur vorstellbar war, so 3,5 Tage zu unterbieten. Entspricht einem Race Across America in 8 Tagen. Ich habe einfach gedacht, das kann nur gehen, wenn alles perfekt läuft. Das ist eigentlich das absolute Nonplusultra. Und dass wir es jetzt mit 3 Tagen 11, 26 geschafft haben, ist eigentlich echt immer noch schwer zu glauben. Eigentlich sagt man immer, es muss das perfekte Rennen sein und die Rahmenbedingungen, das Wetter muss perfekt sein, damit so eine Zeit gelingt. Es war aber heuer bei Weitem nicht perfekt und deswegen ist es echt für mich so. Ich bin so froh drüber und so dankbar und vor allem an dich und an euch, also an mein Betreuerteam, an die Organisatoren, die das Rennen durchgeführt haben, trotz der schwierigen Umstände und natürlich bin ich dankbar an allen Fans und Zusehern und Leuten, die mir geschrieben haben und mich motiviert haben, das hat echt wirklich viel dazu beitragen.
Obwohl ich aus Betreuersicht natürlich schon sagen muss, es war ein nahezu perfektes Rennen. Das perfekte Rennen gibt es natürlich nicht. Man kann immer Kleinigkeiten verbessern, aber alles in allem waren wir schon sehr nah dran, das zumindest auf der Strecke perfekt zu lösen, dass wir vorher und im Shuttle einen kleinen Penalty ausgefasst haben. Ja, das wird ein Makel bleiben, der hängt.
Sonst wäre es kitschig gewesen. 3 Tage, 11 Stunden, 5 Minuten, das wäre schon fast zu perfekt gewesen. Also nehmen wir 3 Tage, 11, 26 auch. Ich habe vorher schon ein kurzes Fazit gezogen von mir. Eben von der Form, von der körperlichen, was ich noch nicht gesagt habe, dass das Material richtig gut war heuer, also die Radeln, die im Einsatz waren, haben wir eh schon kurz besprochen, also es waren eigentlich 3 Modelle, das Zeitfahrrad, das Tarmac für die leichten Passagen und das Specialized Roubaix für die Abfahrten, wo wir die Scheibenbremsen auch gut eingesetzt haben. Wenn du zurückdenkst an das Thema jetzt Reifen, es ist immer wieder schwierig fürs Betreuerteam, wenn ein Botschen, also ein platter Reifen, defekt quasi passiert, du musst Laufradl wechseln, Schlauch tauschen, Reifen wechseln, möglicherweise sogar. Heuer war das kein Thema, oder?
Nein, ich war bei keinem Botschen dabei. Es hat auch in der Tagschicht, glaube ich, keinen gegeben. Die Frage ist jetzt, was liegt es am guten Material? Liegt es an den österreichischen Straßen? Weil normalerweise beim Ram fahren wir keine 2000 Kilometer ohne Botschen, auch wenn wir drei verschiedene Radl benutzen.
Es liegt definitiv an beiden. Die Straßen sind natürlich nicht zu vergleichen in Österreich und in Amerika. Aber zum Beispiel beim Ram 2015 haben wir einfach 3-4 Botschen pro Tag gehabt. Schlechte Straßen, und wir haben uns halt entschieden für den Specialized Turbo Cotton. Das ist dieser Reifen, den man jetzt auch sehr oft sieht, der seitlich eben gelb sind mit so einer Baumwollkarkasse. Die haben sehr wenig Rollwiderstand, sind natürlich schneller, kriegen aber leichter Botschen. Und beim Ram haben wir uns eben dafür entschieden, weil wir gesagt haben, wenn man sich ein paar Minuten pro Tag einspart, ist es drinnen, dass man ein paar Mal Laufradl wechselt. Unterm Strich ist man trotzdem noch schneller. Nur das ist halt ein wahnsinniger Stress für die Crew. Und dann sind wir die nächsten Jahre beim Ram wieder mit den robusteren Reifen gefahren. Aber die Entwicklungsabteilung hat sich da jetzt auch wahnsinnig verbessert und die Reifen sind jetzt einfach deutlich besser geworden. Und jetzt kann man mit ziemlicher Sicherheit, bahnensicher auch mit den schnellen Reifen fahren. Und das heuer ohne Defekt durchzukommen ist natürlich schon eine coole Sache, weil es einfach den Rhythmus nicht bricht, weil im Auto weniger Stress ist und ich mich einfach wirklich darauf verlassen kann und nicht im Hinterkopf haben muss, dass ich vielleicht bergab ein gewisses Risiko eingehen muss, weil der Reifen platzen könnte oder kaputt werden könnte.
Oder wenn du gerade für ein paar Minuten allein unterwegs bist. Das Blöde beim Reifenschaden ist ja das, wenn das passiert tagsüber, wenn das Betreuerauto gerade ein paar Kilometer hinter oder vor dir ist.
Und ein wesentlicher Faktor war sicher auch noch die starke Konkurrenz. Ich habe einfach immer gewusst, ich darf mir keine Schwäche erlauben, sonst ist der Robert Müller oder der Ralf die Seviskur oder der Rainer Steinberger vor seinem Ausscheiden, das sind alle quasi in Lauerstellung und ich muss wirklich Gas geben. Das pusht natürlich schon sehr.
Man muss aber auch dazu sagen, ein normaler Reifen unter normalem Einsatz sollte einfach auch 2000 Kilometer aushalten. Und wenn man mit drei Radeln unterwegs sind, dann sind das 6 Paar Reifen, die Schaden nehmen können. Aber es sollte eigentlich nicht passieren. Da sieht man aber einfach auch, wie zufällig das teilweise sein kann, so ein Rennen, dass du innerhalb von 100 Kilometer 4-mal Reifen wechseln musst und dann fährst ein komplettes Rennen ohne Botschen durch.
Ich habe lustigerweise immer wieder Botschen, wenn ich auf der Walzen, sprich am Heimtrainer, auf der Rolle trainiere und ich weiß nicht wieso, ich glaube, weil da der Reifen vielleicht heiß wird. Und dann
ich weiß schon, warum dir das passiert, weil du ein Sparfuchs bist und mit deinen alten, abgefahrenen Mänteln fährst und dir nicht den speziellen für die Walze zulegst. Mit dem passiert dir das normalerweise nicht, weil der hat so kühl. Also der hat so ein bisschen ein Profil drinnen und das kühlt den Reifen und dann wird er nicht so heiß.
Ja, wie kann
aber der nicht? Kostet natürlich auch 40 Euro, ich verstehe das, da muss man ein bisschen zurückstecken.
Und vor allem, wenn ich Reifen habe, die für draußen nicht mehr gut genug sind, die kann ich nicht wegschmeißen, die gehen schon noch ein paar Monate auf der Walzen, das wäre ja schon drum. Aber generell, du denkst am Heimtrainer, du hast keinen Rollsplit, keine Glasscherben, keinen Dreck und trotzdem gibt es Defekte, ich verstehe es nicht ganz, aber ich muss wirklich im Winter öfter Schlauch wechseln als im Sommer.
Ja.
Aber Flo, bitte jetzt lass uns noch ein bisschen teilhaben an deinem persönlichen Fazit. Jetzt warst du das erste Mal in der Rolle des Teamchefs und wie siehst du das? Hast du mit deiner Leistung, bist du da zufrieden? Siehst du Verbesserungspotenzial? War das für dich viel Lernerfahrung oder hast du eigentlich schon die Sachen kennt, die auf dich zukommen werden?
Verbesserungspotenzial gibt es immer. Man lernt nie aus und man ist nie perfekt. Das ist einfach so. Ich habe auch Glück gehabt, einfach auch mit dem Team. Das Team hat es mir wahnsinnig einfach gemacht und leicht gemacht, in die Rolle reinzuwachsen. Es hat da überhaupt keine Streitereien gegeben. Jeder hat einfach auch gewusst, was zu tun ist. Es hat da keine Unklarheiten gegeben. Es war auch die Hierarchie klar. Es hat da niemand an mir gezweifelt, obwohl ich gleich mal mit einem 6-Minuten-Penalty gestartet bin. Also es ist gut gelaufen, weil es mir das Team sehr leicht gemacht hat. Und dafür bin ich dem Team unendlich dankbar. Und weil ich den Penalty vor dem Start angesprochen habe, das ist ein Punkt, den man beim nächsten Mal besprechen muss und verbessern kann. Die Frage, wann beginnt der Teamchef Entscheidungen zu treffen und wann hörst du auf, Entscheidungen zu treffen? Und das war eben dort beim Wiegen vorm Start diese Hängepartie, wo wir nicht gewusst haben, bin ich schon Teamchef oder bist du noch der Entscheidungen trifft? Und dadurch ist es zu der Verzögerung gekommen und das müssen wir das nächste Mal, müssen wir sagen, Hausnummer ab 3 Stunden vor dem Start, entscheid nur mehr ich. Aber das ist auch was wir jetzt durch das erst gelernt haben. Und deswegen muss ich auch sagen, fürs nächste Mal wissen wir es besser und dann passiert uns ein anderer Fehler und dann lernen wir aus dem.
Auslernen tut man nie. Aber gut, dass du den Punkt ansprichst, das habe ich selbst wirklich noch nie so überlegt. Das ist zum Beispiel, wenn man jetzt in Amerika vorbereitet auf den Start, ganz anders, weil du hast im Prinzip den Ortswechsel. Und sobald man in Amerika quasi aus dem Flieger steigt und die Autos holt, da tue ich nichts mehr. Aber da tue man da jetzt quasi von daheim aus, wo ich noch verantwortlich war fürs Einpacken und fürs Sachen zusammentragen und für die Ausrüstung, da hat es eben nicht diesen Punkt gegeben, wo man gesagt hat, jetzt ist quasi Vorbereitungsmodus Ende und jetzt ist Rennmodus Start. Und genau das war eigentlich die Übergangsphase, die wir irgendwie nicht gut definiert haben. Ja.
Weil wenn das klar gewesen wäre, dann hätten wir jetzt zumindest einen Schuldigen und dann könnte man sagen,
Der Flo war's,
der Kraschitzer hat sein Team nicht aufgescheucht rechtzeitig und ist nicht rechtzeitig zum Start gefahren. So ist es natürlich, bleibt's vage.
Ja.
Aber wir machen eine österreichische Lösung, wir gründen einen Arbeitskreis und werden das Thema dann bearbeiten. Aber während des Rennens, es hat auch, obwohl wir beide skeptisch sind, prinzipiell von während dem Rennen Crewmitglieder auszutauschen, hat sehr gut funktioniert, aber weil das mit deinen 2 erfahrensten Crewmitglieder sind, ich glaube der Lex war bei jedem Ram bis auf Arm und der Shep war schon ganz oft dabei, vor allem auch in den Anfangsjahren und kennt sich super aus. Deswegen hat das funktioniert, aber allgemein für junge Teams würde ich das, bin ich immer noch skeptisch, ob das ideal ist, wenn man mitten im Rennen so einen Crewwechsel macht.
Aus meiner Sicht ist es auch so, ich habe doch eine emotionale Verbindung zu euch, ich bin da, wir vertrauen uns blind, ich bin eingespült mit euch und es gibt Fahrer, die machen komplette Teamwechsel bei der Halbzeit vom Rennen. Da steigen 3 Leute aus und 3 neue Leute kommen. Das würde ich zum Beispiel nicht gern mögen, weil dann einfach die gemeinsame Geschichte des Rennens fehlt. Dann hast du plötzlich bei der Hälfte vom Rennen Leute, die von den ersten 2 Tagen nichts wissen. Die nicht wissen, was ist bis dahin passiert, wie hat sich das alles entwickelt. Also ich finde halt, für mich ist es ein Crewwechsel dann gut, wenn einer ausgetauscht wird, passt. 2 wären vielleicht noch okay, aber wenn das ganze Team wechselt, würde ich mich nicht mehr wohlfühlen.
Die dann dazukommen und nicht wissen, was ein Buschenschank-Ferrari ist. Und nicht wissen, was der Hummelmodus ist. Das wäre natürlich dann nicht mehr. Dann fehlt die Gesprächsbasis einfach.
Richtig. Aber apropos Gesprächsbasis, ich glaube, jetzt könnte man anfangen mit den Fragen, oder?
Ganz zwar, genau.
Ich habe da ein sehr langes E-Mail gekriegt von der Sandra aus Bayern. Die ist ganz gierig drauf, dir einen ganzen Fragenkatalog zu stellen. Und ich glaube, bevor wir aber damit anfangen, möchte ich noch was anderes präsentieren. Und zwar habe ich vom Kurt Matzler zugeschrieben gekriegt, der selbst ja schon mehrmals beim Race Across America dabei in 4er-Teams war, immer mit Charity-Hintergedanken für den guten Zweck. Er hat den Podcast sehr gelobt, es gefällt ihm sehr, er hucht beim Training uns immer zu und er hat mir dann 10 Euro überwiesen und gesagt, bitte eine Runde Zimtschnecken für den Flo. Und ich musste jetzt kurz abgreifen, die habe ich nämlich heute schon einkauft und ich möchte dir jetzt überreichen. Ich habe sogar alle Varianten in kurzen Auftrag besorgt. Ich war beim Supermarkt, ich war bei der Bäckerei. Es hat leider nicht mehr genug von den guten Dingen gegeben, deswegen habe ich improvisiert und einen Schokomuffin dabei. Ich hoffe, du hast trotzdem noch Freude.
Ja, danke vielmals. Ich möchte mich auch beim Kurt bedanken. Ich hoffe, ich bin kein Charity-Fall. Ich werde das natürlich gern annehmen. Die Zimtschnecken und ich sehe gerade Zimtschnecken für 10 Euro, das ist ein Riesenberg, da komme ich 3 Tage aus. Aber ich werde die, ich nehme das gerne an, wie gesagt, aber ich werde die 10 Euro dann gemeinnützig weiterleiten und spenden, weil ich freue mich drüber, ich fühle mich wertgeschätzt, aber ich bin kein Charity-Fall und werde das an eine gemeinnützige Organisation weiterleiten und was Gutes mit den 10 Euro tun. Und die Zimtschnecken werde ich mir einverleiben und mir selber was Gutes tun.
Also Flo, wir kommen jetzt zu den Fragen für dich. Erste Frage, 2015 war deine erste Teilnahme am RAM im Team Strasser. Wie war es für dich, als festgestanden ist, dass das Rennen abzubrechen war? Was ist da durch den Kopf gegangen?
Der erste Gedanke war natürlich, zum Glück hat er mich jetzt nicht anpinkelt, aber ich möchte einfach verweisen auf die letzte Folge der ersten Staffel, wo wir eine ganze Episode drüber gemacht haben und das sehr ausführlich besprochen haben.
2016 war RAM-Pause und war eigentlich so die Vorbereitung aufs RAM 2017. Wie war diese Zeit für dich, die Vorbereitungszeit?
Ja, 17 war dann mein erstes Jahr im Pacecar. Ich war nervös, aber ich habe mich jetzt nicht speziell vorbereitet, weil das passiert dann alles vor Ort. Naja, nachdem ich nur im Auto sitze, brauche ich jetzt keine spezielle körperliche Vorbereitung. Wir haben davor einige Teamtreffen gehabt, alles durchbesprochen. Es war ein großer Umbruch im Team. Das haben wir alles sehr ausführlich durchdiskutiert, schon in Österreich noch vor der Abreise. Und das war dann mein Teil der Vorbereitung.
Was macht für dich ein funktionierendes Team hinter dem Sportler aus?
Ja, das ist eine total schwierige Frage und die ist einfach total individuell zu beantworten, um Hickersberger, den alten Teamchef, zu zitieren. Man braucht nicht die Besten, sondern die Richtigen. Und das ist bei jedem Sportler, jeder Sportlerin einfach anders. Ein gemeinsamer Freund von uns, der Lukas Kienreich, der reagiert einfach überhaupt nicht gut auf die derbe Art, die im Team Strasser vorherrscht. Der braucht ein anderes Team, als der Straps das braucht. Und das muss jeder für sich herausfinden, was einem gut tut und was nicht.
Ja, also das, was du jetzt sagst, kann ich nur bestätigen. Ich war mit Lukas 2019 beim Race Around Austria im Zwarer-Team dabei und haben uns halt regelmäßig abgewechselt. Die Betreuer haben uns quasi beide abwechselnd betreuen müssen und da ist das wirklich auch ganz stark rausgekommen, dass jeder eben anders tickt und einer braucht mehr, einer braucht weniger Gespräche. Das war in dieser Konstellation in einem Zwarer-Team nämlich auch sehr spannend zu vergleichen. Aber jetzt wieder zurück zur nächsten Frage. Was war für dich ein Rennen, das du selbst einmal gern fahren würdest und vielleicht sogar gewinnen würdest?
Was ein Rennen war, das ich gern fahren wollte und das ich dann auch zweimal gefahren bin, war der Glocknermann. Das wollte ich machen, habe ich gemacht. War mir aber klar, dass ich es nicht gewinnen werde. Und in meinem Alter, in meiner körperlichen Form, sehe ich wenig Rennen, die ich in Zukunft gewinnen könnte. Aber man darf natürlich träumen. Vielleicht stehe ich nochmal beim Race Around Niederösterreich am Start. Schauen, wie es da läuft.
Ich möchte nur kurz vorwegnehmen, dass wir in den nächsten Wochen über dieses Rennen reden werden. Und dass ich da schon ein bisschen um mein Ergebnis mir Angst gemacht habe, als ich gesehen habe, wie schnell du unterwegs warst. Aber das besprechen wir dann in den nächsten Male ausführlicher. Nach welchen Kriterien würdest du dein Team zusammenstellen?
Für mich selber, wenn ich ein Rennen fahren würde, beziehungsweise wenn ich ein kurzes, kleines Rennen fahre, ist wichtig, dass ich Vertrauen zum Team habe und dass das Team zumindest die Essenz des Sports irgendwie verstehen kann und die Faszination nachvollziehen kann. Weil mir bringt der beste Radlmechaniker, die beste Radlmechanikerin nichts, wenn die Begeisterung für so ein Langstreckenrennen, für so ein Ultrarennen mit Autosupport nicht fassen können, dann bringt das wenig. Deswegen ist mir wichtiger, dann vor allem so wie ich es vor, nicht auf Sieg, sondern auf Durchkommen, brauche ich Leute, die Verständnis dafür haben, die das nachvollziehen können, die die Faszination teilen. Und wenn ich dann beim Reifenwechsel 3-4 Minuten stehe, dann stehe ich halt 3-4 Minuten.
Dann sind jetzt da noch ein paar Fragen, wo du ein rotes X-Al gemacht hast. Da geht es um privatere Themen. Aber eine Frage steht noch da, die du noch beantworten willst, und zwar: Was hat er bisher am meisten Selbstdisziplin, Durchhaltevermögen und Kampfgeist abverlangt?
Nachdem ich immer nur hobbymäßig Radl gefahren bin und immer nur hobbymäßig Sport betrieben habe, kann ich nicht den Sport nennen. Aber was wirklich Kraft und Disziplin kostet hat, war das Studium, weil ich habe gern studiert, aber es ist halt einfach nicht immer lustig. Und da muss man auch teilweise einmal ein Semester oder zwei richtig einbeißen, und das hat mir diesbezüglich am meisten gebracht.
Und die Abschlussfrage: Für welches Essen würdest du sterben?
Treue Podcast-Hörerinnen können die Frage, glaube ich, selbst beantworten.
Aber die Frage war nicht, von welchem Essen du sterben würdest.
Ich sehe da kein Gegenteil bar. Ich glaube, das ist das Gleiche in dem Fall. Dazu ein Sherry Coke natürlich, damit es richtig duscht.
Ja, das hat uns der Kurt leider nicht aufgetragen. Aber vielleicht gibt es ja in Zukunft nochmal Leute, die das gut finden, was wir machen, und dem Flo nochmal was Gutes zum Essen spendieren.
Überraschenderweise gibt es dann doch mehr Fragen an dich als an mich. Du scheinst das größere Mysterium zu sein. Der edle Spender der Zimtschnecken fragt gleich ganz speziell, und da merkt man, dass er aus der Szene kommt. Der Kurt Matzler fragt: Wie lang kannst du überhaupt am Zeitfahrradl sitzen und hast du keine Positionssitzprobleme, ganz allgemein gesprochen?
Das Sitzen am Zeitfahrradl hat sich bei mir über viele Jahre in der Position leicht verändert. Also erstmals bin ich 2013 gefahren damit, auch beim Ram, und da war der Aufbau, Lenker, Vorbauhöhe war noch wesentlich höher. Und ich habe da Schritt für Schritt mich über die Jahre so um den ein oder anderen Zentimeter nach unten orientiert. Habe jetzt auch schon einen Windkanaltest hinter mir, wo man dann glücklicherweise draufkommt, dass nicht die tiefste Sitzposition die schnellste ist, sondern dass es dann einen Punkt gibt, dass man weiter nach unten geht und das dann vielleicht sogar negativ ist, auch von der Aerodynamik her. Das heißt, man findet dann einen Bereich, der aerodynamisch perfekt ist und der vielleicht gar nicht so brutal für die Wirbelsäule ist. Aber jedenfalls habe ich da einfach über viele Jahre immer wieder die Position verändert, und mittlerweile kann ich durch Australien, im Jänner 2017 bin ich, ich glaube, 90% am Zeitfahrer gefahren, eine Woche durch. Beim Ram gibt es auch Passagen, wo ich über einen Tag durchgehend am Zeitfahrer bin, und trotzdem muss ich sagen, 24 Stunden auf der Bahn in Kränchen, im Velodrom Swiss, das war ganz schlimm, weil da habe ich nämlich nicht die Sitzposition gescheit verlassen können. Da kannst du nicht wirklich in Wiegetritt gehen, da hast du die Fliehkraft in die Kurven. Das war fürchterlich, aber solange man jetzt auf normale Straßen fahren und hin und wieder aufstehen kann, muss ich echt sagen, macht man das wenig Probleme zum Glück. Ja, weil wenn es dann halt so weit kommt, dass du Sitzprobleme hast, kannst du die Leistung auch nicht mehr bringen. Das heißt, so weit würde ich es nicht kommen lassen. Da ist dann, glaube ich, wichtiger, früh genug, so wie wir es zum Beispiel beim Ra beschrieben haben, nicht Rückenschmerzen riskieren, sondern vielleicht früh genug aufs komfortablere Rad wieder zu tauschen.
Vielleicht kurze Anmerkung meinerseits: Dein erstes Zeitfahrrad war ja ein Triathlonrad, und jetzt sitzt du auf einem UCI-konformen, reinem Zeitfahrrad. Also das ist ein Prozess über Jahre, und wir haben immer den blöden Spruch gebracht: Nicht das Radl passt sich an den Körper an, sondern der Körper passt sich ans Fahrrad an, und irgendwann tut es nicht mehr weh.
Ja, das ist nicht ganz unrichtig. Also das Radl sollte sich zu einem gewissen Grad dem Körper anpassen, aber bis ins letzte Detail geht es nicht. Da ist dann einfach eine Trainingsfrage und eine Gewohnheitssache.
Dazu anschließend gleich die nächste Frage. Es wird gefragt vom Jakob Jaksch, und zwar: Was würdest du empfehlen als Anfängerrennrad für weite Strecken?
Du würdest empfehlen, ganz pragmatisch, das Radl, das man entweder daheim hat oder das man sich leisten kann oder zu dem man Zugang hat. Es muss nicht das Top-Rad sein, es muss kein S-Werk sein. Natürlich ist es cool, wenn man von Anfang an ein gutes Radl hat, aber Ich glaube, wichtig ist, dass man lang schmerzfrei oben sitzen kann, eine komfortable Position, und das Rad von der Technik her, wenn man um einen Sieg mitfährt, spielt es natürlich eine Rolle, aber um so ein Rennen einmal zu erleben, um ins Ziel zu fahren, würde ich mir jetzt da keinen Stress machen und glauben, dass ich ein Top-Gerät brauche, um irgendwie starten zu können.
Wichtig ist, wie du gesagt hast, dass die Sitzposition okay ist. Und das heißt, das muss der perfekte Kompromiss sein zwischen nicht zu aufrecht, dann kriegt man auch Hintern weh, und zu tief, weil dann schlafen einem die Hände ein und man bekommt Nackenweh und man kriegt Probleme. Auf keinen Fall würde man gebrauchte Radeln von irgendwelchen Profis kaufen mit 140, 150 cm langen Vorbauten. Da wird man nicht glücklich, sondern eher ein bisschen auf den Komfort schauen, weniger aufs Aussehen. Vielleicht im Zweifel eine Rahmennummer größer nehmen, einfach schauen, dass man sich wohlfühlt am Radl. Das ist das Wichtigste. Und dann über die Zeit, über die Distanz kriegt man dann ein bisschen ein Gefühl dafür.
Und wenn ich die Frage jetzt noch ein bisschen ausweiten darf, wo ich auch schon gefragt worden bin, wenn ich zum Beispiel jetzt da eine gewisse Geldsumme zur Verfügung habe, wie soll ich es am besten investieren? Also so Sprichwort, neue Laufradl für 1.500 Euro oder ein Neigenhöben, oder wo kann ich quasi 1.000 Euro am sinnvollsten investieren in die Ausrüstung? Da würde ich immer sagen, wenn noch nicht drauf, dann ist eine Leistungsmessung echt gut. Also zum Beispiel eine Kurbel, so wie ich diejenigen habe, von Power2Max. Wenn man, du flohst jetzt ja auch mittlerweile Leistungsmessung Kurbel. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe halt gemerkt, wie ich damit angefangen habe, das macht einfach das Training. Es macht mehr Spaß, du kannst selber mit den Zahlen ein bisschen spielen, du kannst selber erkennen, was du trainierst, wie du trainierst. Auch wenn man jetzt auch keinen Trainer hat, du kannst das Training selbst besser einteilen, und mir hat es wirklich Freude gemacht, mich mit dem auseinanderzusetzen.
Was ich gemerkt habe, ich habe mir den ja erst leisten können, seitdem ich Vollzeit arbeite, und Vollzeit arbeiten bringt gleichzeitig auch sehr wenig Zeit am Radl, und der Leistungsmesser ist wirklich das eine Tool, was die effiziente Zeit am Fahrrad einfach maximiert. Wenn man noch Puls fährt, kann man sein Training ganz gut steuern, man fährt aber einfach viel Junk Miles, weil man einfach nie im genau gewünschten Bereich ist, man ist immer in einem Zwischenbereich, man fährt durch den Bereich durch, man muss wieder runterkommen. Effizientes Training funktioniert am besten mit einem Leistungsmesser, das muss man so sagen. Auch für Hobbysportler, also selbst ein Hobbysportler wie ich verbessert sich merklich bei viel weniger Zeiteinsatz wie früher.
Und wenn man Leistungsmessung nicht gern mag, wenn man oft die Meinung hört, dass das irgendwie den Spaß am Radlfahren in den Hintergrund stellt und dann geht es nur mehr um Zahlen, oder man muss sich da unter Trainingspläne quasi sich unterwerfen und der Spaß am Radlfahren geht verloren, man muss es nicht machen, aber bei mir ist der Spaß am Radlfahren dadurch mehr geworden.
Vor allem, wenn man schneller fährt und es einem weniger schlecht geht dabei, hat man einfach automatisch mehr Spaß.
Das kann ich bestätigen.
Gut, jetzt haben wir ein bisschen vom Sitzpositionsthema abgekommen, aber es gibt noch eine passende Frage dazu. Wenn es dann wirklich weh tut im Hintern, wie schmierst du dir deinen Hintern ein? Was ist da dein Taktik, deine Vorgehensweise?
Das war die Frage vom Christoph Dieminger, und da möchte ich nur sagen, dass ich bisher eine selbstgemischte Sitzcreme verwendet habe, die im Wesentlichen aus einer Basis besteht, die sowas Ähnliches ist wie Hirschstall zum Beispiel. Das war das, was ich ganz am Anfang verwendet habe. Und mittlerweile hat sich mein Sportarzt, der Rainer, von meinen früheren Jahren, der hat dann eine Sitzcreme selber entwickelt, und die Mischung werden wir jetzt auch gerade herstellen lassen. Also ich bin da schon in Kontakt mit Produzenten für Kosmetika und Cremen, und ich hoffe, dass wir das demnächst so weit haben, dass ich es dann auch über meine Homepage weitergeben kann. Also das war jetzt nicht nur wegen der Schleichwerbung, aber ich glaube, das ist wirklich ein Thema, das auch sehr interessant ist und auch sehr individuell ist. Da gibt es verschiedene Hersteller, verschiedene Cremes, und ich glaube, da muss man auch für sich probieren, was gut passt.
Und bis deine Creme im Shop erhältlich ist, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass fetthaltige, richtig dick schmierende Creme das Beste ist, und da geht auch so eine ganz normale aus der Drogerie, richtig eine Fettcreme einfach. das hilft auch eine Zeit lang. Der Framova, die Framova, die?
Der User Framova, ich weiß auch nicht, wer dahinter steckt.
Fragt, wie würdest du ein Rennen, das über einen Monat geht, angehen? Das verlangt sicher eine andere Herangehensweise als 8 Tage, was bis jetzt das längste war, was du gemacht hast.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung und ich habe noch nie drüber nachgedacht. Aber mir fällt natürlich ein, dass der Wolfgang Fasching durch Russland geradelt ist in einer sehr, sehr schnellen Zeit. Das war ungefähr ein Zeitrahmen von 3 Wochen für circa 10.000 bis 11.000 Kilometer. Müsste jetzt genau nachschauen wegen den Details oder noch besser. Wir fragen ihn Wolfgang einmal selbst, weil er wird uns auch einmal besuchen in einer der nächsten Episoden. Und der Wolfgang hat es so gemacht, dass er circa 3 Stunden jede Nacht geschlafen hat. Natürlich muss man bei noch längeren Rennen auch die Schlafzahl erhöhen, logischerweise.
Und wahrscheinlich, sage ich jetzt aus kompletter Außensicht, früher zum Schlafen anfangen. Darf den Schlaf kurz halten, aber schon sehr früh, wahrscheinlich schon in der ersten, zweiten Nacht anfangen, weil nach 8 Tagen erholst du dich einfach so schwer und so spät. Das ist nicht mehr auszuhalten.
Ja, und ich habe jetzt auch nicht vor, jetzt in nächster Zeit sowas zu machen, aber falls ich mich mal so sowas hinreißen lasse, würde ich glaube ich auch jetzt einmal aus dem Bauchgefühl sagen, mit einem Bereich von 2 bis 4 Stunden pro Nacht, könnte ich mir das vorstellen.
Mike fragt nach deiner Funkkonstruktion, wie hast du das geschafft, wie haben wir das geschafft, dass mein Funk für alle hört im Auto?
Willst du gerne anfangen damit?
Ja, ich habe dir jetzt die Chance gegeben, mit deinen Lötkünsten zu prahlen.
Gelötet haben wir aber die Vorgängermodelle bei den Terrano X Modellen, die es bis vor 2 Jahren gegeben hat. Da ist ein Kabel abgezwickt worden und ist eine Klinkenbuchse angelötet worden, wo man einen kleinen Lautsprecher ansteckt. Mittlerweile bei der neuen Generation, bei der Terrano XT, ist schon vom Werk so ein Stecker dabei und da kann ich das Headset abstecken und einen kleinen Lautsprecher anstecken. Das heißt, ihr im Auto habt dann den Lautsprecher und hört alle, was ich sage. Aber ihr könnt dann mit mir nicht mehr über das Funkgerät reden, weil ja da das Headset abgesteckt ist. Müsst ihr für den Lautsprecher nehmen. Und das haben wir auch schon gehört, ist nicht immer möglich oder nicht immer gescheit.
Und nicht immer erwünscht. Da werden wir uns bis zum nächsten Rennen irgendeine andere Lösung, wo man dich über die Lautsprecher hört und mit dir funken können, ohne dass wir Außenlautsprecher benutzen.
Aber wie wir es jetzt verwendet haben, auch beim Racing und Austria, das war quasi so die Standardvariante.
Nachdem wir heuer aber improvisieren haben müssen, haben wir es gemacht wie sehr viele und die wahrscheinlich darunter leiden und das unangenehm finden und wir auch, über dieses Headset, einfach im Auto das Headset, der Beifahrer hat das Headset aufgesetzt. Das war ein bisschen schwierig, vor allem weil die anderen zwei, die im Auto sitzen, nicht mehr Teil des Gesprächs sind, wie, und das war sicher eine der Stärken bisher unseres Teams, dass einfach das immer ein Vierergespräch war, dass alle 4 im Gespräch involviert waren, jeder jeden gehört hat. Da müssen wir bis zum nächsten Rennen eine neue Lösung finden, dass das wieder funktioniert. Dann habe ich 2 Fragen, einmal von DB Cycling aus der Schweiz und Bear Ride Bikes, die kann man vielleicht gemeinsam beantworten. Die eine dreht sich um die Flüssignahrung und die andere ums Gewichtsmanagement. Und zwar, um konkret zu werden, wann stößt du auf Flüssignahrung um?
Bei den sehr langen Rennen, beim Race Around Austria und beim Ram, sind es 3 Tage vorher. Da esse ich nichts Normales mehr, da nehme ich nur mehr die Flüssignahrung zu mir und das in einem anderen Ausmaß als im Rennen, weil in der Frage ist auch noch drinnen gestanden, ob ich dann auch schon 1 pro Stunde trinke und das geht um Gottes Willen natürlich nicht, weil sonst würde ich noch anscheinend 1 Kilo pro Tag zunehmen, weil das ist circa das, was du zulegst, wenn du dich so ernährst und dich aber nicht dabei bewegst. Das heißt, es sind dann 7, 8 oder 9 Flaschen Ensure, je nachdem, da rechne ich einfach ca. 3000 Kalorien pro Tag und wenn ich mehr als 1-2 Stunden Radl fahre, dann eben noch den Trainingsumsatz dazu. Aber da haben wir eben ca. die Zahlen, also Grundumsatz plus Trainingsumsatz, dass ich da quasi das Uptake aber jetzt nicht übermäßig viel zuführen.
Es bringt da nichts. Es kommt oft, sich vorher einen kleinen Bauch anzufressen. Also es ist jetzt nicht nur, weil ich das nachvollziehbar finden würde, sondern das höre ich oft in so persönlichen Gesprächen. Schaut man einfach, dass man am Start 2 Kilo mehr hat, dann hat man im Ziel wieder sein Ausgangsgewicht. Das bringt auch nichts.
Nein, das ist ja von der Logik her. Dann gehe ich ja davon aus, dass ich mich unterwegs schlecht verpflege und abnehme. Aber ich gehe ja davon aus, dass das Ernährungskonzept so gut passt, dass ich eigentlich unterwegs nicht abnehme. Dann muss ich auch nicht mit einem Vorrat an Fettreserven am Start stehen. Und das Gewichtsmanagement ist, das haben wir auch schon sehr ausführlich in der ersten Staffel besprochen. Da geht es wirklich in erster Linie darum, dass wir im Rennen das Gewichtsmanagement genau nehmen, um nicht das Risiko einzugehen, dass ich Flüssigkeit einlagere und zunehme. Dass ich abnehme, ist eigentlich eh ausgeschlossen, weil das würde nur dann passieren, wenn ich mich ganz schlecht und zu wenig ernähre. Und das Gewichtsmanagement unterm Jahr, ich muss halt das nochmal wiederholen, was ich auch schon gesagt habe, dass ich mich sehr ungern abwiege. Ich weiß circa, wo mein Idealgewicht ist, das habe ich so im Gefühl. Ob ich jetzt 78 oder 79 Kilo habe oder 79,5, ist für mich jetzt nicht so wichtig, dass ich mich jeden Tag auf die Waage stelle. Das sehe ich auch, wenn ich mir in den Bauch zwick oder in den Spiegel schaue. Machst du das eigentlich, wenn du für dich und für deine Herausforderungen Radl fährst und trainierst, dass du die regelmäßig auf die Waage stößt, oder ist das etwas, was dich eher nicht mit Freude erfüllt, so wie mich?
Ich weiß, was ich wiege. Ich weiß, wo ich ungefähr hinkomme, dass es noch halbwegs erträglich ist, aber ich weiß, dass ich, wenn ich eine gewisse Schwelle unterschreite, dass da einfach gar nichts mehr geht bei mir und dann schnell ich umso schneller wieder ins andere Extrem, dann bin ich nämlich viel schwerer, als ich normalerweise wäre. Deswegen wiege ich mich nur mehr ganz selten ab. Ich habe mir irgendwann vor 5, 6 Jahren mal eine Smart Scale gekauft, weil ich auf Statistiken und Zahlen stehe und mir das gerne anschaue, wenn es da so eine Kurve gibt. Aber über einen gewissen Zeitraum bleibt es einfach immer gleich und ändert sich kaum. Und dann hast du mal eine Spitze nach oben oder eine Spitze nach unten. Deswegen, und wie gesagt, ich bin ein Hobbyathlet. Oder ich bin ein Hobbyfahrer, ich würde mich nicht einmal als Athleten bezeichnen. Und ich kann so viele andere Sachen zuerst optimieren, bevor ich aufs Gewicht schaue. Deswegen habe ich auch ziemlich aufgehört damit. Wenn die 32er-Hosen richtig eng ist und mir die 34er gut passt, dann weiß ich, jetzt ist wieder Zeit, mehr Zeit am Rad zu verbringen und weniger im Büro.
Oder du hast zu viel Muskeln aufgebaut am Oberschenkel. Könnte auch passiert sein.
Ja, leider spannt sie selten am Oberschenkel, sondern doch oben am Bund. Okay. Gut, ich würde dann noch 3 Fragen gern zusammenfassend und stellvertretend dafür die Audiobotschaft abspielen.
Hallo Christoph, der Robert hier. Erstmal wollte ich ein großes Lob aussprechen für deinen Podcast. Ich höre den immer sehr gerne. Hat mir als Quereinsteiger auch in der Vorbereitung aufs RA echt enorm geholfen. Also super, dass du da dein ganzes Wissen mit uns teilst. Und du hast ja letztes Mal aufgerufen, Fragen zu stellen. Und meine Frage ist, ob du nächstes Jahr wieder startest beim RA. Also ich mach's und würde mich sehr freuen, nochmal gegen dich antreten zu können. Auch wenn es meine Chancen natürlich enorm schmälert. Aber es wäre trotzdem eine super Sache. Ja, und dann ansonsten, also mach weiter so. Und viel Spaß in der Offseason und gute Erholung. Ciao.
Weißt du, wer das ist?
Aber nur, weil du es mir gesagt hast.
Es hat mich sehr gefreut, dass der Robert Müller uns erstens einmal angehört hat oder zugehört hat, dass das für ihn auch nützlich war in der Vorbereitung und dass uns jetzt diese Frage schickt. Also an dieser Stelle jetzt im Nachhinein herzliche Gratulation, das war eine Bombenleistung für einen Rookie, der zum ersten Mal so eine Saison im Langstreckenbereich fährt. Und ich freue mich, dass du so motiviert bist und schon ans nächste Jahr denkst. Ich muss sagen, für nächstes Jahr habe ich noch keine konkreten Pläne, weil es jetzt momentan einfach schwierig ist, Pläne zu schmieden und zu fixieren. Was ich eigentlich heuer machen wollte, in 24 Stunden die 1000 Kilometer als Weltrekordversuch zu machen. Das ist weiterhin das große Ziel für nächstes Jahr. Mit dem Plan B, wenn es mit dem Reisen im Sommer und im Herbst nach wie vor so schwierig ist, wie es heuer war, dann wird es etwas Ähnliches geben, aber nicht in den USA, sondern da. Dann ist es nicht in Höhenlage, sondern in normaler Höhe. Das heißt, dann werden die 1000 Kilometer sich nicht auskennen können, aber trotzdem 24 Stunden ist auf jeden Fall mit Ziel für nächstes Jahr. Aber man weiß ja nie, was noch passiert. Also ich würde es jetzt nicht ganz ausschließen, dass ich nächstes Jahr beim Raceland Austria dabei bin. Aber einerseits wollte ich nochmal erwähnen für alle, die uns heute zuhören, dass wir, also Robert, Flo und ich schon geredet haben, dass der Robert einmal zu uns kommt in den Podcast. Das wird sicher eine sehr coole Folge, wenn du berichtest von deinen Erfahrungen, von deinen Erlebnissen. Und ich wünsche dir auch schon jetzt dafür die nächsten Wochen, wo vielleicht weniger Training ansteht, eine gute Erholung und dann wieder viel Motivation fürs Training, wenn es wieder so im Winter dann losgeht.
Sehr schön. Ich würde schon fast sagen Schlusswort, aber ich habe noch zwei Fragen gefunden. Die eine dreht sich um deine Lieblingsplattform Zwift. Wann sieht man die wieder auf einem Social Ride?
Ah ja, genau. Da war doch irgendwas. Ja, es kommt drauf an. Ich weiß es nicht. Wenn es wieder mal so eine Möglichkeit gibt, vielleicht so einen Social Ride zu machen in einer Gruppe, da sage ich sicher nicht nein. Aber dass ich selbst jetzt, glaube ich, der große Zwift-Freak wäre, das sehe ich jetzt nicht so kommen. Vielleicht ändert sich das noch, aber momentan bin ich eigentlich mit meiner alten Walze sehr glücklich. Und solange die da funktioniert, ich mag es einfach nicht ausschmeißen und mir was Neues kaufen, dass ich dann in einem Computerspiel ja, andere Radlfahrer fahren sehe. Ich kann mit jemandem WhatsAppen oder telefonieren, auch während ich am Radl sitze, um Kontakt zu halten. Aber Zwift hat natürlich viele Vorteile. Es ist eine super Motivation für viele Leute und jeder, der dadurch lieber ein paar Stunden am Radl sitzt, für den ist es ein Riesengewinn. Ich schau mal, wenn mich wer einladet zu einem Social Ride, dann werde ich mal wieder so Probe-Abo nehmen vielleicht.
Oder podcasten kann man ja auch während man auf der Walze sitzt, obwohl das wahrscheinlich sehr unangenehm wird für die Ohren mit deiner alten lauten Walze.
Nein, ich habe jetzt wieder einen neuen alten Reifen aufgezogen, der ist wieder wesentlich leichter. Bin gespannt, wie lange der hält. Aber wie ist es bei dir? Sieht man dich auf Zwift oder hast du dort auch so einen kryptischen Decknamen wie auf Instagram?
Nein, ich bin nicht so gern auf Zwift. Wenn ich auf der Walze fahre, fahre ich vor der Leinwand und meine Wohnung ist so klein, ich sitze 30 cm von der Leinwand entfernt. Und wenn es da bergab und hin und her geht, dann wird es mir schlecht. Deswegen ist Zwift nicht mein Medium. Ich tue ganz klassisch entweder Podcast hören oder Serien bingen.
Vielleicht liegt es an der Übelkeit auch, an der Ernährung. Ist es nur so ein möglicher Lösungsansatz?
ganz zum Schluss, jetzt wirklich Abschlussfrage. Ich habe schon Premierenkarten gehabt. Viele Leute haben ins Crowdfunding investiert. Wann sehen wir endlich den Christoph Strasser Kinofilm?
Das ist jetzt aktuell gerade wirklich etwas unangenehm, das Thema, weil sie das natürlich gegen unseren Willen so hinauszögert. Und ich bin ja immer wieder in Kontakt mit dem Jürgen von der Filmfirma Krugs. Und da hat es einfach auch wirklich Verzögerungen gegeben. Ich denke, das muss jetzt nicht groß und breit erklären, dass die Corona-Situation auch die Filmarbeiten verzögert hat. Es wird nächstes Jahr im April definitiv der Film fertig sein. Wenn es nicht möglich ist mit einer Kinopremiere, dann wird es einfach als Online-Stream, eventuell mit einer Online-Veranstaltung irgendwie veröffentlicht werden. Also die Strategie quasi zu warten, wann es in den Kinos wieder klappt, das haben wir jetzt verworfen. Es wird definitiv der kommende April sein. Und in welchem Rahmen das dann stattfindet, wird man sehen. Und es wird auch jetzt in diesen Tagen dazu wieder mal ein Update geben von Krugs, wie es da jetzt weitergeht.
Und je nachdem, ob ich dem Schneidebrett zum Opfer gefallen bin oder nicht, gibt es auch den ein oder anderen Gastauftritt von mir.
im Mittelpunkt stehen.
Das Radlrennen und nicht meine Absolvierung, sondern man muss auch dazu sagen, du bist es auch gefahren. Wir sind gegeneinander gefahren, das große Duell. Und darüber werden wir ein paar Folgen machen.
Der Robert Müller ist auch mitgefahren. Das war eine weitere sehr, sehr spannende Geschichte, mit ihm da wieder so kurz nach dem Race Round Austria am Start zu stehen. Und wir haben da viele Sachen aufgenommen und ich finde es auch wirklich spannend, weil bisher haben wir viel gehört von Rennen, wo ich gefahren bin und du betreut hast. Wo man Einblick gehabt hat, wie es abläuft, wenn man so ein Rennen gewinnt oder wenn man einfach als Profi jetzt mitfährt. Aber ich glaube, es ist wirklich für viele Leute sehr interessant und ich finde es auch spannend, wie du dich vorbereitet hast auf so ein Rennen als Hobbyfahrer mit wenig Zeit und wie es dir da begangen ist.
Ja, und wenn euch das auch interessiert, dann schaltet ein zur dritten Staffel von Sitzfleisch.
Und die Frage, die wir heute nicht beantwortet haben, nämlich vom Luca aus der Schweiz, warum tut man sich sowas überhaupt an? Warum setzt man sich Stunden und Tage lang aufs Radl? Die Frage haben wir nicht beantwortet, die werden wir die nächsten Episoden vielleicht beantworten, weil Flo, ich glaube, dann hast du auch etwas dazu zu sagen, warum du dich beim Race Round Niederösterreich an den Start gestellt hast.